Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Die Zweierbeziehung ist brüchig geworden. Die Zahl der Paare, die sich trennen, wächst. Zugleich sehnen sich aber viele Menschen nach der ganz großen Liebe. Der renommierte Zürcher Paartherapeut Jürg Willi spricht von einer Sehnsucht nach der absoluten Liebe. Worum es dabei geht, warum die absolute Liebe nie auf Dauer zu haben ist und wo sie die Grenzen zur Transzendenz berührt, erklärt Willi in der Sendung von Lorenz Marti.
Liebe, ein großes Wort. Es bezeichnet die wohl tiefste Sehnsucht des Menschen. Und es ist nie ganz zu fassen. Jürg Willi, emeritierter Professor für Psychiatrie und Psychotherapie, begegnet diesem Wort denn auch mit Respekt. Nach über 40 Jahren Paartherapie kennt er viele Facetten der Liebe und seine Bücher zur Psychologie der Paarbeziehung gelten heute als Standardwerke. Jürg Willi weiß aber auch um jene Seiten der Liebe, die man nicht erklären und nicht analysieren kann, um das Geheimnisvolle, das immer mitschwingt.
Die Liebe ist eigentlich etwas, das man schlecht definieren kann. Und zwar zum einen schon, es gibt ganz verschiedene Formen von Liebe, so dass man nicht eine eindeutige Formulierung finden kann. Aber darüber hinaus lässt sich die Liebe schlecht fassen mit wissenschaftlichen Definitionen. Also wenn schon, kann man sich der Liebe mehr annähern über die Poesie, über die Kunst, über die Musik. Also etwas, das man eben nicht bis ins Letzte ausdefinieren kann, sondern wo es auch das Mitwirken des Zuhörenden braucht, um sich einzufühlen und einzustimmen.
Bleibt die Liebe für den Wissenschaftler auch letztlich ein Geheimnis?
Ja, es ist ja interessant, dass wir eigentlich Begriffe in der Wissenschaft verwenden, die wir nicht definieren können. Das ist ja nicht nur die Liebe, sondern das ist zum Beispiel auch das Leben. Oder die Seele, wir können das nicht definieren. Was ist die Seele? Dabei machen wir eine Riesenwissenschaft daraus und doch wissen wir nicht genau, wie wir es definieren sollen. Und trotzdem weiß jeder eigentlich, was damit gemeint ist oder mindestens annäherungsweise gemeint ist.
Sie haben auch einmal geschrieben, dass das Wort Liebe in der Paartherapie lange Zeit überhaupt nicht vorgekommen sei, was ja einigermaßen seltsam ist.
Ja, die Paartherapie hat sich in den 70er Jahren eigentlich vor allem entwickelt. Und das war die Zeit, wo eben Autonomie, abgrenzende Selbstverwirklichung, Unabhängigkeit höchste Werte waren. Und da war die Liebe etwas, was quer lag, weil eben Liebe etwas mit Beziehung zu tun hat und auch mit enger Beziehung, die man nicht leicht lösen kann. Und das war ja die Zeit, wo die Scheidungsraten sehr zugenommen haben, wo man sehr skeptisch war gegenüber der Liebe, dass man gesagt hat, das ist eine Illusion, die geht vorbei. Auch die Ehe hat man ja gedacht, das sei ein Auslaufmodell, das werde jetzt weggehen. Und deshalb ist ja dann nicht die Liebesbeziehung, sondern die Partnerbeziehung ist dann das neue Wort gewesen. Und Partner ist eben Tennispartner, Geschäftspartner, hat also ganz andere Assoziationen, wenn man von Partnern spricht. Aber man wollte bewusst eben diese Distanzierung, diese Entzauberung und Entidealisierung der Liebe erreichen.
Die Liebe bleibt ein Geheimnis, das letztlich nicht erklärt werden kann. Trotzdem haben Sie das Phänomen der Liebe versucht zu umschreiben. Was ist Liebe, wenn man sich so von außen ein bisschen versucht, dem anzunähern?
Also man kann beschreiben, was Menschen sagen, wie sie die Liebe erfahren. Aber man kann es nicht letztlich dann definieren, was es ist, aber man kann es eben spürbar machen. Und das eine ist die alltagspraktische Liebe. Das ist die Liebe, die eine eigene Welt baut, ein eigenes Haus, eine eigene Familie, also praktische Aufgaben, die man miteinander bewältigt, wo man die Rollen eventuell aufteilt, die Aufträge aufteilt und wo es um eine gewisse Gerechtigkeit, um einen Ausgleich im Engagement für die Liebesbeziehung geht. Und dann die erotisch-sexuelle Leidenschaft, das ist eine leidenschaftliche Beziehung, die eben ganz wichtig ist im Verliebtsein, aber auch im späteren Leben etwas ganz Zentrales bleibt. Das sind dann intensive Gefühle, auch körperliche, starke Bedürfnisse. Das ist wieder eine andere Form von Liebe, diese leidenschaftliche, körperliche Liebe. Und dann gibt es eine dritte Form, die wenig bearbeitet wurde, die mich aber speziell interessiert, nämlich die Sehnsucht nach der absoluten Liebe. Das ist eine Liebesform, die eben in den 70er Jahren konnte man die nicht mehr erwähnen, weil das eben zu romantisch klang. Aber das ist die Liebe, wo es eben um die Hingabe geht, um die bedingungslose Hingabe, nicht mehr abmessen, wer macht mehr oder wie sind die Aufgaben verteilt, sondern wo man sich reingibt und sich verschenkt in einer idealistischen Form, die eben auch leicht enttäuscht werden kann. Aber es gibt vor allem Frauen, die sich in dieser absoluten Liebe, in dieser Sehnsucht nach der absoluten Liebe am besten ausdrücken können, was sie mit Liebe meinen.
Zeigen sich diese drei Formen der Liebe, diese drei Aspekte der Liebe in jeder Liebesbeziehung, in unterschiedlicher Gewichtung vielleicht, aber sind immer alle drei Aspekte in einer Liebesbeziehung vorhanden?
Ich glaube, es sind an sich immer alle drei, die sich anbieten, aber es gibt dann schon Beispiele, wo eben, sagen wir mal, das erotisch-sexuelle ganz im Vordergrund steht oder wo eben diese Sehnsucht nach der absoluten Liebe ganz im Vordergrund steht oder die alltagspraktische Liebe, das sind zum Beispiel kindzentrierte Paare, die eben miteinander etwas bewirken, eine Welt aufbauen, sich für diese Welt engagieren und das ist auch eine Form von Liebe, obwohl die relativ sachlich anmutet.
Sie haben jetzt die Sehnsucht nach der absoluten Liebe aus dem Versteck hervorgeholt. Vielen Menschen ist es fast etwas peinlich, darüber zu reden. Es scheint etwas sehr Intimes zu sein.
Ja, also das ist das Auffallende. Ich war selbst eigentlich erstaunt, dass es so lange gedauert hat, bis ich auf dieses Thema mehr eingegangen bin. Und zwar, das erzählen die Betroffenen, also sagen wir, sind vor allem Frauen, erzählen das meistens nicht spontan, weil sie Angst haben, in dieser idealisierten Liebe als lächerlich dazustehen, dass sie das wie ein Geheimnis für sich bewahren wollen und nicht ohne weiteres preisgeben. Es braucht auch im Gespräch eine spezielle Vertrauensbeziehung, dass jemand sich da öffnet und das mitteilt. Also die meisten, mit denen ich gesprochen habe, haben mir gesagt, sie haben noch nie mit jemandem über dieses Thema gesprochen, nicht einmal mit dem Liebespartner.
Nach den Beobachtungen des Paartherapeuten Jürg Willi sehnen sich immer mehr Menschen nach einer absoluten Liebe, in der es keine Grenzen und nichts Trennendes mehr gibt zwischen dem Ich und dem Du. Nach einer Liebe der ganz großen Gefühle. Es ist, so sagt Willi, die Sehnsucht nach dem Aufgehobensein im reinen Sein, nach einer absoluten Geborgenheit. Aufgeklärte Menschen mögen darüber lächeln, das naiv finden und regressiv. Doch diese Sehnsucht ist etwas zutiefst Menschliches. Viele kommen in Phasen der Verliebtheit mit ihr in Berührung.
Ganz konkret sehen wir das recht häufig schon bei Paaren, die eine sogenannte Harmonie-Ehe leben. Das heißt, dass sie sich nicht unterscheiden wollen voneinander, sondern eben das höchste Ideal ist, eine Einheit zu bilden, einander total zu verstehen, Streitigkeiten und Auseinandersetzungen zu meiden, in der Hoffnung, die Einheit, die sie im Verliebtsein gebildet haben, durchziehen zu können durch das ganze Leben.
Das ist wahrscheinlich nicht sehr realistisch. So viel Harmonie lässt sich ja nicht auf Dauer bewahren.
Ja, es lässt sich vielleicht nicht bewahren, aber es wird versucht. Es wird versucht, nicht zu streiten zum Beispiel. Also das ist etwas sehr Häufiges, dass Paare in Therapie kommen und sagen, wir haben noch nie miteinander gestritten. Wir waren bis jetzt immer ein Paar, das von anderen bewundert wurde und andere sagten, au, schau mal, wie die harmonisch miteinander leben, wie die das gut machen, dass sie dann ein Ideal werden, auch für andere. Und dann aber plötzlich wird das eine oder andere, zum Beispiel eine andere Beziehung noch eingehen, eine Außenbeziehung. Und das bricht dann eben diese idealisierte Beziehung auf und plötzlich ist da jetzt ein Riesenproblem da und dann beginnt die Beziehung wieder zu leben. Und das ist die Gefahr bei diesen Harmonie-Ehen, dass im Bestreben, eine totale Harmonie zu bilden, klammert man immer mehr Themen aus und die Beziehung verliert die Lebendigkeit, die Spannung, die notwendig ist, um eine Beziehung lebendig zu halten.
Also allzu viel Harmonie ist ungesund und kann auch furchtbar langweilig sein.
Ja, diese Beziehungen sind dann wirklich manchmal tödlich langweilig.
In der Phase der Verliebtheit, der absoluten Liebe, ist es ja für viele Paare dann sehr befremdend, wenn man plötzlich spürt, da gibt es eine Differenz. Der andere oder die andere ist doch nicht genau gleich wie ich. Da gibt es etwas Trennendes, Unterschiede. Wie geht man mit dieser Irritation um?
Also ich glaube, mit dem Problem muss jedes Paar umgehen. Im Verliebtsein ist eben das Ideal, dass man eine völlige Abstimmung aufeinander anstrebt. Und das zeigt sich dann, dass man, sagen wir, man liegt in einer Wiese und schaut in den Himmel, dann sieht man eine Wolke und dann sagt das eine, ah, schau mal, das sieht wie ein Osterhase aus, und dann sagt der andere, ah, das wollte ich auch gerade sagen, und dann sind beide glücklich, dass sie genau das Gleiche empfunden haben in diesem Moment. Und sie stimmen ja dann häufig auch im Verliebtsein die Sprache aufeinander ab. Es kann sein, dass sie eine Art Babysprache anfangen zu sprechen. Auf jeden Fall, das Ideale ist dann eben diese völlige Abstimmung. Und die bildet einen wichtigen Boden für die Beziehung. Die ist nicht etwa unsinnig oder dass man das vermeiden müsste, sondern das ist eine Durchgangsphase, die notwendig ist, um diese Gemeinsamkeit mal zunächst herzustellen. Und dann kommt die Enttäuschungsphase, wo man eben dann merkt, dass diese Übereinstimmung nicht so komplett ist, wie man sich das vorgestellt hat, sondern dass eben Unterschiedlichkeiten da sind. Dass man unterschiedliche Wahrnehmungen, unterschiedliche Gefühle, unterschiedliche Lebensziele hat. Also dass es eine Illusion ist, wenn zwei Partner sagen, ich kenne meinen Partner total, es gibt kein Geheimnis mehr zwischen uns, wir haben alles ausgesprochen. Das stimmt sicher nicht, sondern jeder Mensch ist sich selbst ein Geheimnis und jeder Partner bleibt einem auch ein Geheimnis.
Ist denn letztlich jeder Mensch im Innersten allein?
Ja, ich denke, dass zwei Menschen einander nie völlig verstehen können und einander immer auch fremd bleiben. Das ist zwar schmerzlich, gleichzeitig aber die absolute Voraussetzung, wenn das nicht gegeben ist, kann die Beziehung nicht weiter wachsen, sondern dann verödet sie, dann läuft sie sich tot, dann ist keine Spannung mehr drin. Also um überhaupt einen kreativen Beziehungsprozess zu ermöglichen, muss man eben diese Fremdheit ertragen. Und diese Fremdheit ist so, dass man zwar versucht, sich dem anderen zu erklären, aber man merkt, der andere kann immer nur aus seiner Erfahrung heraus einen verstehen und nie aus meiner Erfahrung. Also zum Beispiel nur schon Mann und Frau. Es gibt unendlich viele Dinge, wo Männer anders denken und fühlen als Frauen. Oder in einem konkreten Paar, dass es männliche Gefühle gibt und weibliche Sichtweisen gibt. Und die kann man sich erklären oder die kann man am anderen wahrnehmen und beobachten. Aber letztlich bleibt immer ein Rest von Nichtverstehen.
Was ja auch spannend ist.
Genau. Also es ist zwar schmerzlich, aber notwendig. Und deshalb ist es wichtig, dass man diese Auseinandersetzungen nicht als ein Makel anschaut, sondern im Gegenteil als eine Bereicherung.
Die Sehnsucht nach der absoluten Liebe zielt auf etwas letztlich Unmögliches. Die erhoffte Einheit gibt es nicht für immer, höchstens vorübergehend in flüchtigen Momenten des Glücks. Und das ist auch gut so. Damit eine Beziehung lebendig bleibt, braucht es Differenzen und die Spannung der Verschiedenheit. Die Sehnsucht nach der großen Einheit aber bleibt. Und dass sie nie ganz erfüllt werden kann, gehört zur menschlichen Existenz. Dabei betrifft die Spannung zwischen einer Sehnsucht und ihrer fehlenden oder nur flüchtigen Erfüllung nicht nur Liebespaare. Es gibt sie auch im Bereich des Religiösen, insbesondere in der Mystik, wo die Einheit mit dem Absoluten, mit Gott gesucht wird. Auch da bleibt die Sehnsucht die stärkste Kraft, meint Jürg Willi.
Ich spreche ja eben von der Sehnsucht nach der absoluten Liebe. Und zwar, weil ich glaube, die absolute Liebe kann man nicht erreichen. Aber man kann die Sehnsucht haben. Und diese Sehnsucht, die ist, glaube ich, in jedem Menschen tief angelegt. Diese Vorstellung auch in religiöser Hinsicht, eine Einheit mit Gott zu bilden, das ist ein Ideal oder ein Wunsch, eine Sehnsucht, die wahrscheinlich in jedem Menschen mehr oder weniger spürbar ist.
Sie sagen, die absolute Liebe kann man nicht erreichen, dann ist mit dieser Sehnsucht nach der absoluten Liebe immer auch ein gewisses Leiden, ein Schmerz verbunden.
Genau, es ist immer mit Schmerzen verbunden, mit Enttäuschungen. Ich glaube, dass die Sehnsucht nach der absoluten Liebe erfüllbar ist, aber nur in Momenten des Glücks. Also im Verliebtsein, das ist häufig eine relativ kurze Phase, und nachher kommen Momente des Glücks auf, wo man plötzlich sich wieder mal ganz nahe fühlt und den Eindruck hat, man schwingt genau auf der gleichen Wellenlänge miteinander. Aber das sind Momente, die eben nicht andauern, das ist nicht der Dauerzustand. Und ich stelle mir das immer so ein bisschen so vor, dass eben dieses Glück, diese Momente des Glücks, die sinken dann wie ab und werden im Moment nicht sichtbar. Die bilden aber weiterhin einen Boden einer Beziehung. Und die Beziehung besteht eben in der Auseinandersetzung von zwei Menschen, die miteinander ihren Weg gehen. Aber es bleibt eine Auseinandersetzung. Das Wort ist nämlich sehr schön, auseinandersetzen, oder? Nicht eine Einheit bilden, nicht einander auf den Knien sitzen, sondern gegenüber sitzen und Auseinandersetzung.
Das heißt, man kann diese Momente des Glücks, einer intensiven Nähe, genießen im Bewusstsein, dass sie vorübergehen.
Ja, das ist der Idealzustand. Wenn man das akzeptieren kann, dass das Momente des Glücks sind, die wirklich eine tragende Basis bilden, aber der Alltag ist die Auseinandersetzung, ist, dass zwei Menschen miteinander den Weg gehen.
Wenn Menschen die absolute Liebe in der Zweierbeziehung suchen und sie da nur vorübergehend oder vielleicht auch gar nicht finden, suchen sie da womöglich auch am falschen Ort. Die absolute Liebe, das Wort Absolutheit, verweist ja eigentlich in den Bereich des Religiösen, der Transzendenz. Also ist diese Suche nach der absoluten Liebe, die Sehnsucht nach der absoluten Liebe, letztlich eine religiöse Sehnsucht?
Ich würde es nicht so sagen, sondern ich würde sagen, es sind viele Parallelen. Oder vielleicht entstehen die Partnerliebe und die religiöse Liebe aus einem gemeinsamen Grund. Aber ich glaube, die religiöse Liebe hat zwar viele Ähnlichkeiten mit der Partnerliebe, aber es gibt auch Unterschiede natürlich.
Aber dieses Bedürfnis nach etwas Absolutem, nach einer Harmonie ohne jeden Gegensatz, ist ja letztlich ein religiöses.
Ja, das ist, glaube ich, wirklich genau, was die Mystiker eben eigentlich auch beschreiben.
Wie sind Sie als Paartherapeut dazu gekommen, sich mit christlicher Mystik und mit der Gottesliebe zu befassen?
Ja, da müsste ich eigentlich eher umgekehrt sagen, die Religiosität war das Primäre. Aber ich habe natürlich versucht, gute, qualifizierte Berufsarbeit zu machen und habe deshalb das Religiöse nie in den Vordergrund gestellt. Aber im Hintergrund ist quasi mein Grund, ist ein religiöser Grund.
Sie vergleichen jetzt auch die Gottesliebe mit den Liebesbeziehungen zwischen Menschen von heute. Was stellen Sie da fest?
Man sieht viele Parallelen zwischen den Liebesbeziehungen, zwischen Partnern und der Liebesbeziehung mit Gott. Johannes Tauler zum Beispiel, ein christlicher Mystiker, beschreibt das sehr schön. Der beschreibt, dass in einer mystischen Beziehung gibt es drei Stufen oder drei Phasen. Das eine ist die Jubilatio, das ist eigentlich das Ähnliche wie das Verliebtsein. Das heißt, dass eben ein Mensch aufbrechen kann zu einer Gottesliebe, wo er sich mit Gott verbunden fühlt, eins wird, gemeinsamen Grund findet. Also eine Phase, wo man beglückt ist von der Beziehung zu Gott, ganz ähnlich wie im Verliebtsein, und dass das also eine freudvolle Jubilatio, jubilierende Phase ist. Und die geht dann aber eben häufig über in eine Phase der Ernüchterung und der Prüfung, wo man plötzlich nicht mehr dieses Glück bewahren kann, sondern im Gegenteil den Eindruck hat, die Beziehung zu Gott zu verlieren und quasi im Dunkeln zu tappen und alleingelassen zu werden, häufig auch mit schwerer Enttäuschung, dass Gott einem nicht zu Hilfe kommt. Aber dann wird das aufgehoben in der Verwirklichungsphase, dass eben die christlichen Mystiker immer wieder großes Gewicht darauf legen, dass man nicht einfach verschmilzt und eine Einheit bildet mit Gott, sondern dass es eine Wirkmystik ist, wie es Meister Eckhart sagt, also dass das Wirken ein ganz wichtiger Aspekt ist der Gottesbeziehung, dass man lernt, quasi mit Gottes Wirken wirken, also wie es Meister Eckhart sagt. Das heißt also, dass man nicht nur für sich in der Gottesliebe bleibt, sondern dass man versucht herauszuspüren, worauf will Gott mich verweisen und was wäre meine Aufgabe, die ich jetzt zu erfüllen hätte.
Wenn Sie so von Gott reden, von der Beziehung zu ihm, steht dahinter dann ein personales Gottesbild oder ist es auch möglich mit einem unpersonalen, göttlichen oder absoluten?
Ich glaube, mit dem Unpersonalen ist es eben mehr ein Einswerden. Einswerden im Sein, dass man sich von Gott getragen, durchwirkt fühlt, aber weniger personal. Also Personal hat auch immer etwas mit Sprache zu tun, dass man eben im Gebet oder dass man mit der Sprache eben mit Gott in einer Beziehung steht. Und das gibt dann andere Qualitäten, dass man vielleicht eben lernt, hinzuhören, auf was will Gott mich verweisen und dass man da aufmerksamer wird, was in den Beziehungen geschieht. Also die Beziehungen zu Gott und die Beziehung zu den Mitmenschen, glaube ich, sind eng miteinander verwoben und ergänzen sich gegenseitig, vertreten sich auch gegenseitig. Also ich glaube, Gott spricht häufig, wenn man so sagen will, durch die Mitmenschen, vor allem durch die Liebespartner zu einem.
Und dann ist das aufmerksame Hinhören sehr wichtig.
Ja, das ist etwas ganz Wichtiges. Also dass man eben, auch wenn man zum Beispiel kritisiert wird, dass man da nicht sofort immer in Defensive geht und sich rechtfertigt, sondern mal zuerst lernt hinzuhören, was will der andere mir eigentlich sagen.
Führt für Sie die Beziehung zu Gott immer über ein menschliches Du?
Ja, immer würde ich das nicht sagen, aber in meiner Vorstellung spielt das mindestens eine ganz zentrale Rolle, also Gott durch den Nächsten zu hören. Also es ist ja auch kein Zufall wahrscheinlich, dass eben in der Bibel die Gottesliebe und die Nächstenliebe direkt gekoppelt werden in zwei Sätzen, die hintereinander stehen. Also das wäre für mich so ein Hinweis, dass eben man sehr aufmerksam hinhören sollte, was die Mitmenschen uns mitteilen wollen.
In der Mystik ist ja auch das Schweigen sehr wichtig, die Stille. Und das Gleiche erfahren Paare in sehr intensiven Momenten, wo eigentlich die Worte fehlen, wo man im Schweigen miteinander ist und wo Worte dieses Erlebnis fast wie zerstören oder abwerten würden.
Ja, ich glaube, es ist kein Zufall, dass sowohl in der Liebesbeziehung wie in der Beziehung zu Gott immer wieder gesagt wird, man soll nicht darüber sprechen, man zerredet es, man findet die Worte gar nicht. Eben wenn schon, kann man sich dem vielleicht annähern mit Kunst, mit Musik, mit Poesie, aber es bleibt beim sich annähern und man kann es nicht auslegen in Worte. Und das zu respektieren ist etwas ganz Wichtiges. Also es gibt ja manchmal Menschen, die wollen definieren, was Gott ist oder wie Gott ist, was er für Eigenschaften hat. Er ist die große Liebe, die große Kraft und all das, wo eben viele Mystiker die Sprache gar nicht benutzen wollen, weil es immer ungenügend ist und immer falsch ist, wenn man Gott in irgendeiner Weise definieren will.
Jede Beziehung kennt ihre eigenen Rituale. Das gilt auch für die Beziehung zum Absoluten, zum Unsichtbaren, zum Göttlichen. Das Ritual ist für den Psychiater und Paartherapeuten Jürg Willi so etwas wie das Herzstück des religiösen Lebens. Deshalb schätzt er die Liturgie, welche der katholische Ritus zur Verfügung stellt, um der Beziehung zum Unsichtbaren einen sichtbaren Ausdruck zu verleihen. Und er besucht gerne eine Eucharistiefeier, obwohl er durchaus seine Zweifel hat, was die Inhalte der Glaubensverkündigung betrifft.
Die Liturgie oder die Rituale, das sind für mich Ausdrucksformen von dem, was man nicht letztlich aussprechen kann. Und unter anderem finde ich das Teilnehmen an einem Ritual, zum Beispiel an der Eucharistie, finde ich insofern etwas ganz Positives. Man kann daran teilnehmen, auch wenn man nicht gläubig ist oder wenn man im Moment in einer religiösen Trockenheit ist, wo man wenig ansprechbar ist. Aber man kann dabei sein und man kann das mitvollziehen und es bewegt sich doch irgendetwas, aber Das kann sehr unterschiedlich sein. Man kann am Ritual als Gläubiger teilnehmen oder als Nichtgläubiger, als religiös im Moment aktivierter oder religiös eher passiver. Das finde ich sehr gut. Man bewahrt damit die Beziehung zur Gemeinschaft. Und ich denke eben auch, die Rituale sollten möglichst einer Tradition folgen. Ich glaube, dass wir heute in einer Zeit leben, wo zwar inflativ sehr viele Rituale neu geschaffen werden, aber häufig haben sie einfach zu wenig Tiefgang. Und ich persönlich fühle mich deshalb mehr angesprochen von Ritualen, die durch die lange Geschichte eigentlich wie geklärt wurden und mit denen ich mich dann auch identifizieren kann.
Sie haben jetzt von Gläubigen und Nichtgläubigen gesprochen. Wenn ich Ihnen die Gretchenfrage stellen darf, wie haben Sie es selber denn mit dem christlichen Glauben?
Ja, eben nicht sehr gut. Ich verstehe mich eigentlich als suchender Mensch. Hingegen, was bei mir das Auffallende für mich ist, obwohl ich immer wieder Bäsen habe, wo ich nichts empfinde, wo ich auch rein wissenschaftlich mir das nicht vorstellen kann, kommen dann doch immer wieder Momente des Glücks oder der intensiven Identifikation mit dem religiös-christlichen. Aber es hält dann nicht lange an, sondern geht dann wieder verloren. Aber das Auffallende ist, es ist ein Thema, das mich unablässig beschäftigt. Und das seit eh und je. Wenn man will, kann man sagen, es ist auch eine Form von Religiosität, wenn man sich intensiv damit beschäftigt, obwohl man Mühe hat, im engeren Sinn daran zu glauben.
Und diese Sehnsucht nach der absoluten Liebe, von der wir gesprochen haben, die kennen Sie auch aus Ihrem eigenen Erleben?
Eben, ich muss sagen, meine Religiosität empfinde ich mehr als eine Liebe zur Liturgie, zu dem, was in der Liturgie vollzogen wird. Und mit dem kann ich mich identifizieren. Aber eben mit anderen Aspekten habe ich mehr Mühe. Also es geht eigentlich eher über die Liebe zum Christlichen als über zur intellektuellen Überzeugung.
Und das geht beides so zusammen?
Nicht gut, aber so ist es einfach. Ich komme nicht aus dem raus. Also ich habe das immer wieder erhofft, dass das mal anders wird, dass ich eindeutiger bin dann in meinem Glauben. Und jetzt merke ich, das ist offenbar, gelingt mir das nicht, weil das jetzt seit über 20 Jahren immer wieder ein bisschen im Kreis herumdreht. Ich bin eben sonst eigentlich ein Mensch, der relativ klare Vorstellungen vom Leben hat und auch Überzeugungen hat, ohne dass ich mich darauf verkrampfe. Hingegen im Religiösen bleibt es immer ein Schwanken zwischen mal näher, mal weiter. Das geht immer so hin und her.
Die Sehnsucht nach der absoluten Liebe bleibt letztlich unerfüllbar oder höchstens für einige Momente, dann schwindet die absolute Liebe wieder. Sollen wir uns trotzdem darauf einlassen? Ich habe da einen Satz gelesen von Ihnen, den ich gerne zum Schluss zitieren möchte. Lieber am Großen scheitern, als in kleinmütiger Absicherung zu verkümmern.
Ja, das wäre es eigentlich. Lieber am Großen zu scheitern, als am Kleinen festzuhalten. Das finde ich schon, ja. Wobei, ja, also sind mir ein bisschen große Worte eigentlich für mein Leben.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.